Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan trifft Spezial zu den Wahlen am 2. Oktober im Kanton Zug. Vis-à-vis von mir sitzt Andreas Lustenberger, Präsident der Grünen Zug. Hallo Andreas, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir über die Wahlen reden können. Genau, mein Name ist Andreas Lustenberger, ich bin von der Grünen Zug, bin dort Präsident, bin aber auch schon seit 2013 im Kantonsrat, im Kanton Zug für die Gemeinde Baar. Bin in verschiedenen Kommissionen schon gewesen. Aktuell bin ich vor allem in der Raumplanungskommission tätig. Da bin ich auch ein bisschen zu Hause. Ich habe zwar mal eine KV-Lehre gemacht und dann aber Geografie studiert. Und heute arbeite ich jetzt aber eigentlich vollberuflich bei der Caritas Schweiz.
Warum hat sich der Andreas entschieden, in die Politik zu gehen?
Also einerseits könnte man sagen, ja, das ist quasi ein bisschen vorausgeplant gewesen. Meine Mutter war auch Kantonsrätin gewesen. Mein Vater hat, als er noch gearbeitet hat, als Journalist gearbeitet beim Fernsehen. Also wir haben immer viel diskutiert. Muss aber dann ehrlich sagen, ich bin einfach von Person her jemand, der immer sehr stark engagiert war. Und ich bin eigentlich so als Jungpolitiker, wie man mir damals gesagt hat, jetzt bin ich auch schon 36, eher spät. Eher spät in Politik. Und ich muss sagen, es war eher ich habe die Erwachsenenmatur gemacht und dann beim Hilfswerk ein Praktikum gemacht und habe dort einfach gemerkt, dass Sachen für mich nicht stimmen. Also gerade im Klimabereich, aber auch im sozialen Bereich. Ich habe wirklich gemerkt, es läuft in eine falsche Richtung und ich werde mich da jetzt auch politisch engagieren. Das ist eigentlich dann fast der Hauptgrund war, wieso ich dann rein bin in das vielleicht familiär vorgehende Weg.
Und darum, wegen den Themen, die du vorhin kurz skizziert hast, dann hat es nur die Grünen gegeben?
Es hat sicher nur Parteien gegeben, die auf dem linken Spektrum sind. Was mich dann in Zug, insbesondere von den Grünen, dann auch überzeugt hat, ist, dass sie auch die Thematik von der internationale Verantwortung, die mir schon auch jetzt als Person bei einem Hilfswerk sehr wichtig ist, dass man diesen Blick auch hat und Zug, der da sehr prominent ist. Darum ist es für mich klar gewesen, dass es in Zug dann die Grünen sind. Ich weiss jetzt nicht, ob es im anderen Kanton auch, wäre sicher auch ein SP möglich gewesen oder ein AL. Weiter dann schon nicht.
Wo denn du 2013 gewählt worden bist, was ist so das erste grosse Aha-Erlebnis gewesen, weil ich kann mir vorstellen, dass man vorher man noch nicht im Kantonsrat ist, andere Politik macht, wieder wenn man dann drinnen ist.
Also ich bin ja vorher seit 2011 im Präsidium der Nationalen Jungen Grünen gewesen. Dort haben wir natürlich immer auch stark auf die Pauke gehauen und provoziert, dass man auch in die Medien kommt und Themen lanciert. Und das war schon ein Wechsel, den ich gemerkt habe. Ich kann mich schon noch erinnern, die ersten 3-4 Voten im Kantonsrat habe ich fast eher als vielleicht so ein bisschen als junggrüne Pressekonferenz gesehen. Und da haben wir die Leute einmal im Nachhinein schon zu verstehen gegeben, wir kennen uns da alle, wir 80, die da im Rat sind, wir sind mit der Regierungsrätin, Regierungsrat per Du. Wir können uns da auf Augenhöhe begegnen und sachlich miteinander diskutieren. Das ist einzig war und das andere ist, denke ich, was allen passiert. Man merkt einfach, die Schweizer Politik geht langsam. Sie geht zwar in eine Richtung, was ich eine grosse Errungenschaft erachte, aber als Junge ja, hat man mal schon
noch ein bisschen beißen und schneller machen. Und ja. Dann, wann ist denn so der erste Ding, dass du dann auch das Präsidium hast übernehmen? Was war dort der Treibfeder gewesen, bevor man dann deine letzte Legislatur anschaut?
Ja, wie ich vielleicht am Anfang gesagt habe, ich bin immer jemand gewesen, der gern sich engagiert hat, gern Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, ich kann das auch nicht so schlecht, wirklich die verschiedensten Ideen zusammenbringen, zu moderieren. Und dann sagen, okay, und jetzt machen wir gemeinsam ein Initiativprojekt und dort müssen wir doch einen Schwerpunkt setzen. Also das ist, denke ich, eine von meinen Stärken und ich kann gerne Menschen, gut, muss man in der Politik sowieso haben, aber ich tue gerne in einem Team etwas zusammen erreichen. Und ich bin dann kurz im Vorstand gewesen und dann ist die damalige Präsidentin Barbara Beck, dann ist auf mich zugekommen, Co-Präsidentin, und hat gesagt, du willst du nicht das Präsidium übernehmen? Und ich habe den Sekretär dort sehr gut gekannt auch und meine Vizepräsidentin. Also wie, mal, es hat sich dann gut angefühlt, sich auch als Präsident für die Partei können einzusetzen.
Das klingt auch so. Und kein Problem kann mit vorne dran stehen und zu ziehen. Also weißt du, wollen und nachher müssen, das ist ja dann noch zweierlei. Mhm. Mhm.
Ja, ich denke, auch dort wiederum, so ein bisschen als jüngere Person, habe ich dann schon auch gemerkt, es ist nicht alles schlecht, was vorher war. Manchmal hat man so als Junge so ein bisschen das Gefühl, oder? Und hat dann gemerkt, da gibt es wahnsinnig viel Wissen, wo schon auch mal ist, von etablierten, älteren Personen. Und vielleicht am Anfang ein bisschen Forschung auftreten und dann gemerkt, es ist auch wichtig, dass ich all die verschiedenen Puzzleteile abhole. Aber sonst fällt es mir halt leicht, auch vor Leuten zu reden und mit Leuten zu reden. Und das hilft natürlich schon, oder? Also wenn man einfach per se kein Problem hat an einer Versammlung zu reden. Aber ich habe viel gelernt, auch sind natürlich alles Freiwillige, die nebendran einen Beruf haben oder studieren oder eine Lehre machen. Ja, wie man auch quasi mit dem vollen Terminplan von allen dann doch noch irgendwie probiert, sich durch zu navigieren.
Aber du hast seit 2013 im Kantonsrat, wenn jetzt du auf die letzte Legislatur zurückschaust, unter welcher drei Schlagwörter würdest du nachher ad acta legen?
Also der Schock war eigentlich zu Beginn, dass wir als Linke, als Grüne, als SP nicht mehr im Regierungsrat sind. Also zugerbürgerlicher Regierungsrat, das hat es jahrzehntelang nicht mehr gegeben. Und das ist sicher ein Schlagwort, wo ich die Legislatur gerne ad acta lege und in dem Sinne auch in die Vergessenheit geraten, dass das in Zukunft eben nicht mehr so ist. Dann ein weiteres Schlagwort ist sicher die Pandemie.
Ja.
Die hat uns in allen politischen Ämtern überall sehr stark beschäftigt. Politisch und natürlich auch als Parlament, wie funktioniert man in so einer Situation, merken auch zusammenzurücken und sagen, hey, es ist wichtig, dass man die Pandemie an sich und auch die Folgen von dieser Pandemie gemeinsam angehen. Also ein Zusammenrücken über die Parteigrenzen hinweg, das ist sicher schön gewesen zu erleben. Im Bereich von Klima, Mobilität, Stillstand, da muss ich wirklich sagen, in den letzten 4 Jahren ist für mich nichts gegangen, wenn ganz, ganz wenig. Und da schläft der Kanton Zug, also ökologischer Stillstand. Wenn ich noch als Viertes darf sagen.
Wahrscheinlich kommt jetzt der jetzige Konflikt, oder?
Genau, unter anderem, ja. Und ja. Bei allen internationalen Krisen, Krieg jetzt, Russland, Rohstoff, aber auch sonst bei den Panama Papers, Paradise Papers. Immer ist der Kanton Zug negativ in den Schlagzeilen, weil irgendwelche dubiose Geschäftsleute oder auch sogar bis zu Diktatoren ihr Geld über den Kanton Zug irgendwo können verstecken, verschleiern. Und das ist die letzte Legislatur. Wirklich, ich habe das Gefühl, jedem Jahr ein, zwei Mal hat es irgendeinen internationalen Skandal gegeben, wo nachher irgendwie bis zu BBC zu uns gekommen ist und gesagt hat, du, was ist eigentlich los, könnt ihr uns mal da informieren, genau.
Was sind denn so die Lichtblicke aus grüner Sicht für die letzte Legislatur? Und wo können einen Akzent setzen?
Also ich glaube, klar, wir als Grüne, einer von unseren Herzensanliegen und fast das Wichtigste ist der ökologische Bereich. Und da haben wir natürlich probiert, viel Akzent zu setzen. Und es gibt schon kleinere Erfolge, die wir haben können feiern können. Wir haben zum Beispiel im Bereich vom Holzbauen haben wir einen Vorstoss durchgebracht, dass der Kanton, dass die Gemeinden, wenn sie selber bauen, die Schulhausarbeit bauen, mehr müssen auf den ökologischen Rohstoff Holz setzen. Wir haben zum Beispiel da die ganze Thematik von Wasserqualität im Zugersee, wo ja sehr viel auch Phosphor in den Zugersee fließt. Da haben wir jetzt hingebracht mit Druck, dass die Zuströmbereiche definiert werden. Etwas weiteres auch, wir haben geschafft, dass Kanton Zug seine Gebäude, die er neu baut, möglichst klimaneutral muss bauen. Also das sind dort so Lichtblick. Wir haben unsere Velo-Netz-Initiative können einreichen, die ist mal eingereicht. das ist sicher auch ein Erfolg gewesen. Und ja, es sind in dem Sinn kleinere Erfolge, aber sie sind da und das ist ja das, was einmal einmal die Motivation gibt. So.
Eben, wir haben vorhin mit den vier Schlagwörtern mal kurz angeschnitten, wegen der Legislatur. Wie hast du als linke Grüne gesehen, wie ist die Pandemie gemeistert worden? Oder jetzt ist sie eher pausiert, man weiß noch nicht, wie der Herbst ist, aber wie hat sich da der Kanton Zug aus deiner Optik, aus der grünen Optik geschlagen?
Also ich glaube, nach der ersten allgemeinen Chaosphase gut. Man hat sich gut durch die Pandemie durch, manövriert. Genau. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Aufbau von dem Impfzentrum in Baar. Das hat dann sehr gut funktioniert. Man hat schnell auch finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Unternehmen, von betroffenen Privatpersonen können installieren. Man hat sehr, sehr unbürokratisch reagiert. Also ich glaube, dort hat man den Vorteil von der Kleinräumigkeit vom Kanton Zug eben gemerkt. Kurzer Weg, man kennt sich. Was teilweise ein Nachteil ist bei anderen Themen, ist jetzt da sicher ein Vorteil gewesen. Ich denke auch gerade der Gesundheitsdirektor hat das wirklich zusammen mit dem Kantonsarzt sehr gut gemacht.
Eben, wenn es um internationale Themen geht, wie hat sich denn jetzt in dieser Krise, wo jetzt ansteht, der Kanton zugeschlagen, auch wieder aus deiner Brille?
Da wiederum sehr schlecht. Also ich muss sagen, seit Jahren und Jahrzehnten weiss man, dass der Rohstoffhandel in Zug sehr stark ist. Man weiss auch, dass der Rohstoffhandel geführt von russischen Oligarchen im Kanton Zug sehr stark ist. Und die Schweiz hat es tatsächlich geschafft, indem man die Sanktionen auf nationaler Ebene, aber auch auf Zugerebene nicht gerade umgesetzt hat, am Anfang so ein bisschen eine Verwirrstrategie gefahren hat. Ich finde teilweise auch wirklich bewusst, dass gewisse Oligarchen ihre Freunde, ihr Geld haben können nun einmal anders deponieren und verstecken. Also ich glaube, da hat man schlecht reagiert. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Taskforce gefordert, schon früh auf Kantonsratsebene, wo die Oligarchengelder aufspüren. Der Kantonsrat, der Regierungsrat, die haben das nicht wählen in der Mehrheit. Und jetzt gerade vor einer Woche hat die Nationalratskommission entschieden, zwar knapp, aber sie haben entschieden, dass sie das wollen. Also der Kanton Zug ist sehr defensiv in all diesen internationalen Themen. Lieber mal nichts sagen, Krise mal an Krise sein, hat man gehört. Und somit eigentlich der Sache nicht dient. Und das ist schon enttäuschend, habe ich gesagt.
Aber wenn wir jetzt auch über die Legislatur reden, aber wir sind jetzt mehrmals angeschnitten, muss man auch über die Regierung reden. Was würdest du für ein Zeugnis geben, wenn man jetzt die ganze Legislatur anschaut, der Regierung?
Also der Gesamtregierung, würde ich wirklich sagen, ist ungenügend unterwegs gewesen. Einerseits eben aus diesen internationalen Themen, wo man nicht bereit ist, nur ein bisschen sich in eine gewisse Richtung zu bewegen. Und das andere grosse Thema ist wirklich der Stillstand in den Klimathemen. Das ist wirklich ernüchternd, dass auch in Bezug auf Mobilität Sachen, die seit dem 18. versprochen sind, nicht kommen.
Was denn zum Beispiel?
Also es gibt ein Mobilitätskonzept. Der Kanton Zug hat, wir haben im Kantonsrat entschieden, der Kanton Zug braucht ein neues Mobilitätskonzept, weil wir wachsen ja die ganze Zeit, das weiss man. Und das ist jetzt halt nun mal so. Und dass man die Mobilität neu aufstellt und auch ökologisch aufstellt. Und das Einzige, was wir eigentlich von der Baudirektion merken, sind neue Strassenbauprojekte, oder? Und innovative Sachen wie eine Stadtbahn, wo ja auch mal jemand mal die Idee hatte, machen wir so eine Stadtbahn. Das ist tot. Und da merkt man völlig, da ist man völlig nicht bereit. Und auch das andere Thema, oder? Jetzt Kanton Zug hat in gewissen Gemeinden bis zu 70% noch Gas- und Ölheizung. Da sind wir hinten drin gegenüber anderen Kantonen. Also auch in Bezug auf die Energiewende, wo jetzt zum Beispiel Zürich und Glarus innovative Gesetze beschlossen haben, da ist man von bürgerlicher Seite und von der Regierung vor allem da überhaupt nicht bereit, einen Schritt zu machen.
Aber jetzt legen wir sich ad acta, jetzt geht man in den Wahlkampf. Ist das dann auch Motivation, mit solchen Themen in den Wahlkampf zu gehen? Mit welchen Themen gehen die Grünen Zug in den Wahlkampf? Mhm.
Also für uns ist es eine Klimawahl auf mehreren Ebenen. Das sind jetzt so ein bisschen Schlagwörter. Aber
ja, wir können es ja nachher noch ein bisschen vertiefen.
Ja, ja. Also wir nennen es wirklich, also für uns ist es eine Klimawahl. Und mit dem Klima meinen wir einerseits ökologische Klima, die ganzen Umweltthemen. Wir meinen das soziale Klima in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch Themen wie bezahlbaren Wohnraum und solidarische Klima, eben die internationalen Themen. Und mit denen, also das sind auch unsere Herzensthemen, wir haben jetzt nicht neue Themen erfunden, mit dem bin ich seit 2011 in Wahlkämpfen drin. Also ich denke, wir sind da auch sehr glaubwürdig und stringent. Und ja, da sind wir überzeugt davon, dass wir dort auch Verbesserungen braucht und dort auch unsere Kernkompetenzen liegen.
Wie einfach war es, Leute für die Listen zu finden? Das habe ich jetzt, du bist mein vierter Interview, immer sehr als motivierend wahrgenommen von deinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch sehr streng. Wie sind denn das Jahr vorgegangen für das Mal? Ja.
Also was wir das Glück sicher haben, ist, dass wir etablierte Ortssektionen haben in 9 von 11 Gemeinden. Und die machen natürlich auch unter der Legislatur in der Gemeinde ihre Arbeit. Die sprechen auch Leute an, die haben ein Netzwerk. Und in erster Linie gehen wir über die. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist es tatsächlich, es ist einfacher gegangen als auch schon.
Warum?
Also ich glaube, was man in den letzten 4 Jahren schon auch gemerkt hat, ist, dass das Klimathema, Das bewegt auch Junge. Wir haben extrem viele Junge auf der Liste, wir haben auch viele Frauen auf der Liste, wo ich glaube, viele jetzt gesagt haben, jetzt ist es der Schritt. Es ist ja, ich rede ja mit so vielen Leuten über Politik und viele sagen sich, ja, an einer Partei anschliessen, das will ich nicht und so. Und man probiert immer motivierend zu sagen, ja, eine Partei ist dann nicht von oben runter, du darfst mitreden. Und ich glaube, es ist jetzt schon auch noch so in den letzten Jahren mit dem ganzen Klimawandel ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, ich muss mich engagieren. Es war aber immer noch nicht einfach gewesen, gerade in kleineren Gemeinden, wo wir jetzt nicht so etabliert sind. Da ist es ein Kampf. Also da suchen wir bis auf den letzten Tag einmal Leute und führen Gespräche.
Ist das Klima auch in den Diskussionen für neue Leute auch immer so Schlagthema gewesen, warum das die Leute zu euch gekommen sind?
Es ist tatsächlich die Themen, die ich vorher auch genannt habe. Das Klima, das Umweltthema ist sicher sehr ein wichtiges Thema. Leute auch in der Raumplanung, in der Landwirtschaft. Wir haben mehrere Leute aus dem landwirtschaftlichen Bereich bei uns. Das ist sicher wichtig. Ich höre aber auch immer die Rohstoffthemen, Glencore, internationale Firmen, dass man einfach findet, dass die Konzernverantwortungsinitiative, die natürlich extrem mobilisiert hat. Und von dort sind auch Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, die sind die Partei, die sich seit Jahren da engagiert, da wollen wir mitmachen. Und ich denke, was auch im linken Spektrum sicher mobilisiert, aber das ist SP und bei uns, ist das Thema von bezahlbaren Wohnungen, wo ein Dauerthema ist, oder bei uns?
Ja, das möchte ich kurz einhaken, weil du bist jetzt der einzige Präsident gewesen, der so auf dem Thema Schwerpunkt legt. Wie wollen wir das erreichen?
Ja, es ist tatsächlich extrem schwierig, weil der Kanton Zug natürlich schon ein kleiner Kanton ist, schon extrem viel verbaut ist. Und man auch nicht will, dass man jetzt einfach noch mega weit rausbaut. Das heisst, das Schlagwort ist verdichten. Da haben wir eine Revision vom Planungs- und Baugesetz gehabt, wo man quasi eine Mehrwertabgabe hat können definieren. Und die hat der Kanton Zug die Mehrheit dann möglichst tief definiert. Also eine Abgabe, die quasi der Mehrwert generiert, nachher muss die Bevölkerung abgeben. Und der Vorschlag ist natürlich dort von uns gewesen, dass man das für quasi Investitionen in bezahlbaren Wohnraum macht. Dort hat die SP jetzt auch eine Initiative dazu lanciert, weil man im Kantonsrat eben gescheitert ist. Wir sind ja schon mit Initiativen gescheitert. Es ist auch viel in den Gemeinden draussen. Also wir engagieren uns selber auch in Wohnbauprojekten. Und ich glaube, eigentlich ist es wichtig, dass der Kanton Zug ein Gesetz erlässt und eine Strategie entwickelt, dass er mehr Wohnraum fördern will, auch finanziell. Und dass die Gemeinden, die auch noch Land besitzen, tatsächlich das wirklich praktisch nur noch an Genossenschaften abgibt. Weil, oder wir reden von einem Anteil, den man erreichen will, von 20%. Und bedeutet eigentlich, was jetzt noch gebaut wird, muss einen höheren Anteil haben. Und das ist schwierig, oder? Man merkt es jetzt, es ist extrem schwierig. Und es greift natürlich dann schnell in die Eigentumsfreiheit ein und die wird im Zug sehr hoch gewichtet. Aber ich glaube, wenn man will, dass auch der Mittelstand im Zug weiterhin ein Ort zum Leben kann sein kann, dann braucht es halt schon wirklich auch ein bisschen harte Gesetze. Oder? Und Das stehen wir natürlich in der letzten Legislatur, sind wir da natürlich oft auf verlorenen Posten gestanden, wenn wir das gefordert haben.
Aber ich versuche auch wieder jemanden in die Regierung zu bringen. Wie sehen da die Chancen und wie bringen wir sie am Stimmvolk näher und auch die linke Stimme dann für die Regierung?
Also ich denke, das Gute ist, oder das Schöne ist, dass wir mit der Tabea Zimmermann-Gibson wirklich eine sehr profilierte Kandidatin haben, die schon viel politische und berufliche Erfahrung hat, wo auch KIS-Präsidentin von der KIS-Genossenschaft ist, unsere Fraktionschefin im grossen Gemeinderat. Also ich sage jetzt mal, eine Politikerin, die mit allen Wasser gewaschen ist, wo im Kanton Zug sehr vernetzt ist, etabliert. Das ist nur schon mal die Grundbasis, die man braucht, dass wir als Linke überhaupt einen Hauch von einer Chance haben in der Regierung gehabt. Da haben wir jetzt, denke ich, wirklich eine super Kandidatin gefunden, wo jetzt einen unglaublich engagierten Wahlkampf macht. Das ist mal der eine Teil. Und der andere ganz wichtige Teil ist, dass wir Kanton Zug Major, es ist ja noch nicht so lange, dass wir im Major wählen. Und vor 4 Jahren haben wir ja schmerzlich erfahren, haben wir einen Grünen und eine SP-Kandidatur gehabt. Und das hat dann für beide nicht gelangt. Und da haben wir jetzt wirklich die Zusammenarbeit im linken Bereich zwischen SP, CSP, Grüne intensiviert, dass wir jetzt sagen, eine gemeinsame Kandidatur Regierungsrätin Tabea Zimmermann-Gibson, eine Kandidatur Stadtrat Barbara Gissel und ja, auch das ist sehr wichtig, dass wir als Linke geschlossen auftreten und eigentlich gemeinsam probieren, einen von 7 Sitzen zu haben. Und das, oder eigentlich müsste man sagen, wenn man die Nationalratswahl anschaut, Prozent sind wir bei 30%, würden uns 2 Sitze zugestehen. Aber das ist natürlich nicht, wie das System funktioniert, das wissen wir. Aber die 2 Sachen, glaube ich, die Ausgangslage ist so gut wie noch nie. Und jetzt heisst es einfach noch Vollgas geben und Wahlkampf machen.
Bevor wir noch mehr zum Wahlkampf kommen, wie war denn auch die Zusammenarbeit jetzt mit der SP? Weil die sind ja wirklich die 2 Parteien, die eben in der Regierung gar nicht waren. Wie sind die da zusammengekommen? Aber wenn man jetzt schaut, die letzten Wahlen haben durch gegenseitige Stimmen weggenommen.
Ja, also das war wirklich ein schmerzhaftes Learning gewesen. Und ich sage jetzt mal, in den Kantonsratsfraktionen, da arbeiten wir sehr gut zusammen. Seit eh und je tut man sich da austauschen. Man hockt am gleichen Ort, ja, ungefähr so geografisch im Kantonsratssaal. Also da tun wir uns sehr gut aussprechen. Ich glaube, auf Ebene Parteileitung haben wir jetzt wirklich noch einmal ein paar grosse Schritte können machen, wo sich früher etwa mal noch so ein bisschen altgediente Leute aus der linken politischen Szene bekämpft haben. Haben wir jetzt wirklich auch mit Barbara Gissel als Präsidentin schaffe ich enorm gut und gern zusammen und das fördert das natürlich, dass wir haben extrem viele Überschneidungen, oder? Das haben die Bürgerlichen natürlich auch, aber yeah. Das ist nun mal so in dieser Mehrparteienlandschaft und da können wir wirklich ja auch geschickt strategisch zusammenarbeiten. Das ist in dem Sinne, wenn ich auf die letzten 4 Jahre zuschaue, vielleicht auch noch ein Highlight gewesen, das ich am Anfang nicht erwähnt habe, dass wir wirklich die linke Zusammenarbeit CSP, SP, Grüne können verstärken.
Ich habe ja auch schon mit mehreren Parteipräsidentinnen geredet und sie haben mir alle erzählt vom Wahlkampf, dass der auch digitaler wird. Wie ist eure Strategie digital, klassischer Wahlkampf, wie gehen da vor?
Beides.
Beides?
Das ist die Herausforderung von der heutigen Zeit, weil ich weiss noch, 2014 Wahlen haben wir wirklich sehr stark auf digital gesetzt. Das war so neu im Kommen und Campaigning, Online-Werbung und. Und der klassische Wahlkampf ist aber nicht zu unterschätzen. Und gerade im kleinräumigen Kanton Zug, die Nähe zu der Bevölkerung. Wir sind ja sowieso eine basisorientierte Partei. Oder wir sind am Unterschriften sammeln und. Unsere Leute sind gerne auf der Straße. Und das Konzept machen wir im Wahlkampf auch, auf der Straße zu den Leuten heimgehen, trölen, Leute sich vorstellen. Das ist erfolgsversprechend, bin ich überzeugt. Das muss man machen und das machen wir auch gerne. Und das online kommt einfach dazu. Oder? Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen. Wir schalten dort auch neben den Print-Inserat und Plakat Online-Werbung schalten. Videoformat, also da sind die Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja, ich weiss,
das ist schrecklich, ich, wenn man das
jetzt, jetzt muss ich mich wieder zwei, drei Wochen ein bisschen begrenzt auf Social Media und auch ein bisschen begrenzt durch meinen Briefkasten kämpfen, das weiss ich. Aber darum werde ich auch mit dem Beitrag meinen Beitrag leisten.
Und danke.
Wir haben jetzt auch eben schon über Listen geredet, wie sind auf Menschen mit Behinderungen auf die Suche gegangen für Listenplätze.
Mhm.
Ist das ein Thema gewesen, Leute anzusprechen? Ist das ein Thema, da haben sich die anderen Präsidentinnen nicht in so die Karte schauen lassen.
Ja.
Wie sind die da vorgegangen? Was hat das Thema Behinderung bei den Grünen oder bei der linken Politik für einen Stellenwert?
Also das Thema an sich hat einen grossen Stellenwert. Da kann ich vielleicht auch noch die Motion für das Behindertengleichstellungsgesetz, oder mein Kollege Franzini mit anderen im Kantonsrat eingereicht hat, wo wirklich auch die UNO-Behindertenkonvention soll auch im Kanton Zug lückenlos umgesetzt werden. Also das Thema hat einen höheren Stellenwert. Wir sind uns dem bewusst. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, in der Listenplatzgestaltung ist es in dem Sinn für uns kein Thema gewesen, bewusst auf Personen mit Behinderungen zuzugehen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen dort, ich sage jetzt mal, so und so viele Personen mit Behinderung, so viele Personen mit Migrationshintergrund, so und so viele Frauen. Bei den Geschlechtern sind wir dort wahrscheinlich, selbstkritisch gesagt, einen Schritt weiter. Oder? Wir sind sehr darauf bedacht, dass wir eine Ausgleichheit in den Geschlechtern haben. In den anderen Bereichen, das ist vielleicht etwas, was man müsste bewusster noch angehen. Also haben wir jetzt wirklich in der Kandidatinnen- und Kandidatensuche nicht bewusst gemacht. Ja.
Ich spreche den Punkt an, natürlich, kann ich mir vorstellen, wenn jemand gekommen wäre mit Behinderung, ich will für euch in Wahlkampf, wären die sicherlich abgeneigt gewesen, aber ich merke das einfach immer wieder. Die politische Teilhabe ist ja in der UNO-BRK auch drin. Und ich merke einfach, das ist sich langsam am Aufbrechen, das Thema, dass Menschen mit Behinderung auch Politik dürfen machen, weil früher hat es das einfach geheißen, wenn du einen Vormund hast oder wenn du in Heime bist, Politik ist gleich null. Mhm. Und jetzt bricht sich das langsam auf, aber ich merke immer auch wieder, warum sollte sich jetzt ein Mensch mit Behinderung so engagieren, wenn sie so lange eigentlich über sie politisiert worden ist und wenn sie jetzt nicht an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen den Weg gemeinsam.
Mhm.
Darum habe ich darauf angesprochen, weil eben auch das mit der UNO-BRK auch eine politische Teilhabe drin steht.
Die Wahlrechtsteilhabe, dort haben wir auch im Kantonzug sind wir dran.
Von der Mitte,
glaube ich. Genau, dort bin ich aber auch mit Miriam Arnold und ich habe dort auch mit unterzeichnet, genau, dass es dort einen Schritt vorwärts geht. Aber ja, es stimmt, ja. Ich merke es jetzt zum Beispiel bei Stimmrechtsalter 16, wo es auch um Teilhabe von Jüngeren geht, gibt es eine starke Lobby, die auf einem zukommt, oder? Mhm. Also vielleicht ist es einerseits sicher der Partei ein Bewusstsein dort haben, aber vielleicht ist es auch an Verbänden von Behindertenorganisationen, dass da quasi auch, ich glaube, wahrscheinlich Brücken muss man immer von zwei Seiten bauen.
Ja, natürlich.
Oder? Also, und dort merke ich schon, dass bin ich jetzt zum Beispiel noch nie konfrontiert worden von einem Verband, der sagt, hey, wir würden gerne zum Beispiel eine Veranstaltung in Zug machen explizit für Menschen mit Behinderung, die sich interessieren, die Politik, wärst als Präsident oder als Partei dort dabei. Finde ich aber sehr einen spannenden und guten Gedanken. Also, ja.
Oder auch schreibe ich dir, wenn ihr einen Anlass habt, dass er barrierefrei ist.
Ja.
Weil ich habe das auch schon anderen erzählt, darum die Zuhörerinnen, vielleicht müssen sie ein paar Minuten vorschalten, aber der Andreas sitzt jetzt anders bei mir, darum muss ich jetzt deponieren. Ich merke einfach immer wieder, wenn ich muss zuerst gut abklären, ob eine Lokalität barrierefrei ist, auf Barrierefreiheit kann man ja auf mehreren Ebenen sagen, aber es würde einfach auch zum Einladen oder halt auch mal anschreiben, es ist nicht barrierefrei, wenn es halt von der Lokalität nicht, dann muss ich aber nicht als Mehraufwand machen, sondern es ist schon klar, ist es oder ist es nicht.
Ja.
Und so kann man dann auch sagen, du, es sind alle willkommen Und so kann ich dann auch entscheiden, es ist bei Ebre, also gehe ich dran.
Ja.
Und ja, sonst muss ich mir mehr Aufwand leisten, oder?
Ja. Ja, also machen wir tatsächlich nicht. Oder wir haben unseren monatlichen Anlass im Seibach-Saal. Und es wäre ja das Einfachste, zu schreiben, ist barrierefrei. Oder wo wir jetzt wissen, der ist absolut barrierefrei, gut erschlossen und ohne Probleme. Ich war ja da an einem Schwingfest im OKA im 19. Ja. Dort haben wir uns zum Beispiel stark dafür eingesetzt, dass das auf der Webseite explizit steht. Da könnten wir uns vielleicht als Partei ein bisschen Scheiben abschneiden.
Und jetzt kommt das neue Behindertengesetz im Kantonsrat, wo ich auch mitgeschafft habe. Und es geht in die richtige Richtung, weil es um Subjektfinanzierung geht. Ja. Weil eben, das bricht sich jetzt immer mehr auf. Und ich denke, eben, es hat Menschen mit Behinderungen drin gehabt. Jetzt schauen wir einmal, ob es dann klappt. Mhm. Aber Andreas, ich will eigentlich mit meinem Setting durch. Aber gibt es noch ein, zwei Fragen, die du an mich hast? Auch Thema Behindertenpolitik oder auch generell. Das wäre jetzt noch deine Zeit, mir Fragen zu stellen.
Also vielleicht noch zum Sagen, eben, also ich begrüße sehr, dass das Gesetz jetzt im Kantonsrat kommt und dass die Selbstbestimmtheit oder wirklich gefördert wird, beziehungsweise es ist ja eigentlich, das finde ich immer so ein bisschen verrückt, oder? Wir haben das ja auch in unserer Bundesverfassung wirklich, dass jeder soll ein Leben in Würde und selbst und in Freiheit können leben. Und wenn man es dann eben nachher anschaut, gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, wo quasi wie ausgeschlossen sind. Oder?
Ja, wo eigentlich gar nicht so zählt worden sind.
Oder? Und das ist eigentlich verrückt, oder? Und ich meine, ich jetzt in meiner Situation, wo ich kann sagen, bin da sehr inkludiert in das, also ich bin sehr froh, gibt es auch Menschen wie dich und andere, wo einem eben einfach den Spiegel vorhebt und auf die Themen hinweisen. Und das, und ich glaube, das kann man nicht zu wenig machen. Und ich hatte da einen grossen Respekt, weil ich sage jetzt mal so, als Minderheit in einem bürgerlichen Kanton kann ich es ein bisschen nachvollziehen, vielleicht. Oder wie es ist. Oder mir rennt immer wieder mit dem Gleichen an und denkt, Gott, vertelle ich, wieso geht es dort nicht weiter? Oder? Und das braucht wahnsinnig viel Energie auch. Also das, da in dem Sinne auch hoher Respekt. Und ich weiss nicht, vielleicht einfach, wie ist denn aus deiner Sicht sonst die Barrierefreiheit im Kanton Zug?
Also, man muss sagen, der Kanton Zug klein ist, finanzstark ist und halt durch eure ehemalige Regierungsrätin da schon viel aufgeleistet hat in die Richtung. Das Behindertengesetz kommt, also hat sie angefangen begleitet, hat sie angefangen aufzuziehen, ist natürlich schon einiges gegangen. Und da merke ich einfach, passiert etwas, was ich am Föderalismus ein bisschen mit Bauchweh entgegenschauen. Jeder Kanton kann ein bisschen etwas machen. Der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, je nach Prioritätenliste, dass es dann wie so ein Flickenteppich wird. Mhm. Und ich höre jetzt schon, dass Menschen mit Behinderung aus anderen Kantonen sagen, ja, du aus dem Kanton Zug kannst schon erzählen, aber unser Kanton fängt erst jetzt an zu begreifen, dass er vielleicht Menschen mit Behinderungen im Alltag hat. Und das merke ich dann schon auch, dass eben, ich weiss auch, dass der Kanton Zug dran ist, alle Bushaltestellen rostgängig zu machen. Aber eben, wenn es dann an Anschluss an einen anderen Kanton geht, ist das dann schon wieder in Frage gestellt. Ja. Also, dass ich in den Kanton Zug rein kann, aber jetzt nicht in einem anderen Kanton raus kann. Das sind so die Early Birds, die ich manchmal muss tragen. Und halt mein Bauchweh ist halt, dass der Bahnhof Zug halt nicht optimal gelegen ist, sondern in den Kurven ist. Ich kann jetzt gut raus. Mhm. Aber für Menschen mit Behinderungen ist der Bahnhof jetzt schon auch eine Hürde mehr. Sie probieren es natürlich immer.
Ja.
Und was ich halt auch sehe, ist, das, was wir auch in unserem Gespräch angesprochen haben, wenn das natürlich kommt mit dem Selbstständigen und individuellen Bezug kostengünstiger Wohnraum ist dann eine Folge daraus, weil viele Menschen leben von der Rente und brauchen vielleicht gross Platz, grosse Räume, Aber von den Mieten im Kanton Zug möchte ich das. Also ich lebe privilegiert, ich bin in einer Genossenschaft daheim. Ja. Aber da sehe ich dann schon auch, und das ist ja auch immer diskutiert worden beim Gesetz, wenn man auch etwas möchte oder nicht, aber das ist extrem schwierig im Kanton Zug. Da muss ich dir nicht erzählen, hast du vorher ausgeführt, aber das sind so Fragen, die sich dann durch. Und das Gesetz halt wieder neue Stelle, oder?
Ja, ich denke, aber wie du auch gesagt hast, ein Vorteil ist sicher, dass der Kanton Zug finanziell gut aufgestellt ist. Und ich habe das Gefühl, die Schweiz eigentlich auch, aber also das Bauchweh beim Föderalismus, ja, das habe ich schon auch ab und zu wieder. Und teilweise ist man froh und teilweise ist man halt schon puh.
Und eben ein Punkt, den ich halt auch noch ansprechen möchte, und eben, das haben wir auch im Anfangs vom Interview gesagt, es geht langsam in der Schweiz, ja. Aber eben, die Schweiz hat eigentlich alle Ressourcen finanziell. Aber wir bringen es noch nicht so an, dass wir reden von 1,8 Millionen Menschen mit einer sichtbaren oder unsichtbaren Behinderung. Das ist fast ein Fünftel in der ganzen Schweiz. Also wir könnten eigentlich, wenn man Rechenspiele betreibt, den Bundesrat stellen.
Ja.
Und wir haben aber im ganzen Bundesmann jemanden, der mit einer sichtbaren Behinderung unterwegs ist. Und darum sage ich, man muss wie als Partei manchmal mit Verbänden reingehen und die Leute auch befähigen und sagen, hey, wir sind auch für euch da, komm, wir gehen gemeinsam auf den Weg. Und das wünschte ich mir auch, dass es eben von beiden Seiten kommt. Wir machen jetzt uns langsam auf den Weg. Es gibt immer mehr Selbstvertreterinnen, die rausgehen. Eben Manuela Lehmann ist kurz im Kantonsrat gewesen, ist politisch fähig, aber es müsste von der anderen Seite auch kommen, dass nicht immer das Gefühl von uns besteht, ja, für die Politik sind wir noch Kostenpunkt.
Ja.
Und darum denke ich, hilft das Behindertengesetz, das Neue schon auch, dass man nicht nur immer über Kosten redet aus Heimen, sondern auch sieht, dass man viel mehr auch in der Gesellschaft sieht.
Ja.
Dass man dann halt beim nächsten Gespräch, wenn man wieder über Listenplätze redet, dass man vielleicht in einem Kaffee sagt, hey, wäre das nicht etwas? Darum denke ich, muss das Gesetz kommen.
Ja. Nein, das nehme ich auch wirklich mit aus dem Gespräch. Jetzt ein Punkt, wo ich persönlich muss eingestehen, zu wenig immer auf dem Schirm habe.
Mal, danke Andreas, und ich wünsche ganz viel Kraft dir
und der
Grünen Partei für den angehenden
Wahlkampf. Wir gehen's fest. Danke vielmals. Merci.